Willkommen zu Agrarseins Wissen Kompakt, dem Podcast der Haberlefer bei Gumpenstein. Mein Name ist Andreas Steinwieder und heute sprechen wir über ein zentrales Thema für Milchviehbetriebe, den Einfluss der Fütterung auf die Fruchtbarkeit von Milchkühen. Mein Gast ist Diplom-Ingenieur Karl Wurm von der Landwirtschaftskammer Steiermark, ein ausgewiesener Fütterungsfachmann in Sachen Tierernährung. Gemeinsam klären wir, welche Fütterungsstrategien die Fruchtbarkeit verbessern und welche Fallstricke es zu vermeiden gilt. Bleiben Sie dran. Lieber Karl, herzlich willkommen im Podcast.
Danke für die Einladung.
Karl, zu Beginn hätte ich dich gern gebeten, nachdem du ein langjähriger Experte im Fütterungsbereich bist, dass du dir ein bisschen vorstößt, damit unsere Zuhörerinnen ein bisschen wissen, aus welchem Wissen du schöpfst.
Ja, gerne. Also ich bin seit über 35 Jahren Fütterungsberater in der Steirischen Landwirtschaftskammer und mache speziell die Wiederkäuerfütterung. Mhm. Und natürlich, Wiederkäuerfütterung bedeutet immer, spezielle Fragen zu beantworten. Und eine der zentralen Fragen ist natürlich auch die Fruchtbarkeit. Das war schon vor 30 Jahren so und ist es nach wie vor. Erfahrungsmäßig schöpfen wir natürlich sehr viel auch von den Arbeitskreisbetrieben, weil die Arbeitskreisbetriebe sehr viele Untersuchungen liefern, zum Beispiel Grundfutter, und wir auch Daten haben über bestimmte biologische Daten.
Das heißt, wir werden durchaus einiges von diesem Wissen, das man bei den Arbeitskreisen mitbekommt, auch heute hier erfahren. Grundsätzlich aber schon der Tipp an alle Bäuerinnen und Bauern, zum Arbeitskreis dazugehen und mitmachen, weil man einfach ganz viele Sachen lernt.
Man lernt nicht nur von den Beratern, sondern sehr viel von den Bauern untereinander wird sehr viel Wissen weitergegeben und Erfahrungen geschöpft.
Gehen wir ein bisschen zum Thema Fruchtbarkeit. Warum ist dir dieses Thema so wichtig? Warum ist es bei den Bauern und Bäuerinnen so ein wichtiges Thema?
Ja, es ist deshalb ein wichtiges Thema, weil die Fruchtbarkeit eben sehr, sehr schwer für viele Betriebe in den Griff zu bekommen ist. Mhm. Die Zahlen zeigen das ja, dass die Zwischenkalbezeiten zum Beispiel doch knapp unter 400 Tagen liegen bei den meisten Betrieben, dass es durchaus bis zu einem Viertel der Kühe gehen ab aufgrund von Fruchtbarkeitsproblemen, dass der Besamungsindex eher näher 2 als näher 1,5 liegt. Also Fruchtbarkeit ist einfach ein Thema. Und natürlich auch von den Betrieben selbst ist es oft subjektiv vielleicht sogar noch ein größeres Thema, als es objektiv ist.
Was meinst du da damit?
Ja, viele Betriebe haben spezielle Kühe, die mit der Fruchtbarkeit Probleme machen, die vielleicht 3, 4, 5 Mal belegt werden, bevor sie entsprechend tragend werden. Und die andere Teil der Herde hat vielleicht keine Probleme, aber das wird oft
überbewertet sozusagen.
Überbewertet, ja, genau.
Also man kann eigentlich nicht generell sagen, du bist ein Problembetrieb und du bist keiner. Es ist teilweise auch hängt davon Betriebsausrichtung auch ab. Es gibt ja Betriebe, die durchaus auch später besamen wollen, wo dann die Zwischenkalbezeit bewusst verlängert wird. Wenn ich Tiere habe, die ja sehr hohe Persistenz haben, Schwarzbunte zum Beispiel, die am Ende der Laktation noch 30 Liter Milch geben, dann ist die Frage.
Richtig, es gibt Betriebe, die versuchen, das erste Zeitfenster zu nutzen, um die Tiere zu belegen. Die haben zum Teil, wenn das klappt, sehr kurze Zwischenkalbezeiten. Und es gibt Betriebe, die bewusst das hinauszögern, weil die Tiere als Altmelker dann noch sehr viel Milch geben. Und damit will man natürlich auch Schwierigkeiten aus dem Weg gehen, weil ja jede Abkalbung birgt das Risiko, dass gesundheitlich etwas auftreten kann.
Aber wenn ich sozusagen nicht bewusst verlängerte Zwischenkalbezeit produzieren haben will und meine Zäune liegen über 400 Tage Zwischenkalbezeit oder mein Besamungsindex ist im Bereich von 2 und darüber und es gehen sehr viele Kühe wegen Fruchtbarkeitsproblemen ab, dann habe ich wahrscheinlich ein Problem.
Richtig, richtig.
Das kann man so sagen.
Richtig, richtig. Und eine Ursache kann natürlich die Fütterung sein.
Ja.
Und die Schwierigkeit bei der Fütterung ist natürlich, dass man es nicht auf den Punkt bringen kann. Also ich kann nicht sagen, ich habe Zysten, genau dies und jenes musst du machen, dann klappt es. Fütterung auf Fruchtbarkeit ist so, dass ich versuchen muss, Fehler zu vermeiden.
Also es gibt nicht den Kübel mit dem Nährstoff drinnen und den Gibi und den Wasterwurmkeul und dann ist alles gut.
Das wäre schön, aber das kann ich leider nicht liefern. Mhm. Also ich liefere meistens in den Beratungen Ansätze oder Hebeln, um grundsätzlich die Fütterung zu verbessern, um möglichst hohe Wahrscheinlichkeit zum Erreichen, die Fruchtbarkeitsleistung zu verbessern.
Okay. Gehen wir es ein bisschen an, oder? So systematisch. Wo sind die die groben Stellschrauben? Und dann schauen wir uns die Schrauben an, wo drehe ich dann?
Die groben Stellschrauben sind natürlich die Energieversorgung. Energie ist natürlich jetzt, wenn man so grob betrachten würde, die Summe der verdaulichen Nährstoffe. Also der Oberbegriff. Mhm. Genau konträr kann natürlich dann die Strukturversorgung sein.
Mangel an Struktur zum Beispiel.
Viel Energie heißt nicht immer ausreichend Struktur. Mhm. Dann auch ein wesentlicher Punkt ist sicherlich die Eiweißversorgung. Mhm. Bringe ich immer das Beispiel Eiweißüberversorgungen, wir können später noch drüber reden, kann auch bei Kalbinnen auftreten. Die kommen zum Beispiel in einem gewissen Alter, Entwicklungszustand von der Alm, sollten zu Hause belegt werden, kommen auf die Heimweide. Heimweide mit super. Einer Eiweißbombe, 25% und darüber, und werden nicht trächtig. Sie werden zwar befruchtet, aber die befruchtete Eizelle kann sich dann nicht in der Gebärmutterschleimhaut halten, weil eben eine totale Eiweißüberversorgung auftritt.
Und sich der pH-Wert verändert
in der Schleimhaut.
In den Schleimhäuten.
Ja. Genau. Mhm. Dann kommen wir schon zu den eher kleineren Komponenten, die aber häufig in die Beratung vorne hingestellt werden. Das ist die Versorgung mit Mengenelementen. Mhm. Beispiel Mengenelement, wenn die Tiere einen extremen Kalziummangel haben, ob das jetzt mit Festling-Milchfieber oder subklinische Milchfieber ist, funktionieren der Muskel nicht. Muskel ist natürlich wichtig für die Geburt, für die Reinigungsphase, Gebärmutterrückbildung, und ich habe vielleicht meine Gebärmutterentzündungen.
Bis hin zum Phosphor, der kann es, gibt ja phosphorbetontes Milchfieber
richtig,
auch,
richtig, richtig. Und dann die Spurenelemente, da wird es natürlich schon ein bisschen komplizierter. Da ist vielleicht immer Selen als Beispiel, das für mögliche Fruchtbarkeitsprobleme herhalten muss, richtig, würde ich auch sagen. Ja, und bei den Vitaminen wird es schon sehr schwierig, weil von den Vitaminen haben wir meistens nur die Werte, die in der Ergänzungsfütterung drinnen sind. Wir haben ja keine tatsächlichen Werte, was im Futter, im Grundfutter drinnen ist. Und das Grundfutter hat ja eigentlich, macht ja den größten Teil aus.
Eben, ein gescheites Grundfutter liefert normalerweise auch sehr viele Vitamine in ausreichender Menge. Genau. Und schlechtes Grundfutter ist sowieso ein Desaster, oder? Im Fruchtbarkeitsbereich, unabhängig von allem, oder?
Und das ist der nächste Punkt. Da geht es dann nicht nur um die Nährstoffe, sondern auch um die Futterhygiene. Mhm. Also wenn dann das Futter aus irgendeinem Grund nicht die Qualität hat, die man sich erwartet, und Betriebe sind zum Teil gezwungen, solche Futtermittel einzusetzen, weil ja alternativ nichts vorhanden ist, wenn es geregnet hat und der Aschegehalt, also Dreck, ist sehr hoch, oder wenn es zu trocken geworden ist und dann habe ich vielleicht nacherwärmten Silo und so weiter. Diese Dinge müssen zum Teil ja über Monate gefüttert werden, und das hat natürlich langfristig negative Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit.
Mhm. Ja, es spielt alles, hängt alles miteinander zusammen. Jetzt gehen wir ein bisschen ins Thema Energie schon hinein, würde ich sagen. Arbeiten wir es ein bisschen ab.
Bei der Energie beginne ich eigentlich immer schon bei der Fütterung der trockenstehenden Kühen. Fütterung auf Fruchtbarkeit sollte immer in dieser Phase beginnen. Man muss ja wissen, dass nicht die Energieversorgung nur zum Zeitpunkt der Belegung entscheidend oder wichtig ist, sondern da gibt es ja eine Phase, wo sie die Eizellen bzw. die Follikeln, die Eizellen ernähren, dass sie diese dann rekrutieren, dann selektieren, entwickeln. Das dauert in etwa 3 Monate bis 100 Tage.
Das heißt, wenn ich eine Kuh am 70. Laktationstag belegen möchte, dann ist die Eizellenanlage und Bildung noch in der Trockenstehzeit davor.
Genau. Mhm. Und die durchschnittliche Rastzeit ist ja in etwa bei 75 Tagen. Und wenn man sich da zurückrechnet, beginnt eigentlich diese Eizellenrekrutierung in der Phase, wo die Kühe sich in der Umstellung befinden, also von der üppigen vielleicht Trockensteherfütterung in diese Phase, wo dann die Futteraufnahme schon sinkt, kurz vor der Abkalbung, wo es hormonelle Umstellungen gibt. Mhm. Und da kann es eben sein, dass sich die Follikel, die Eizelle ernähren und dann auch später die Eizelle nicht entsprechend entwickeln, dass es Zysten gibt oder dass einfach das Befruchtungsergebnis sich verschlechtert. Ein ganz wichtiger Punkt ist eben bei der Trockensteherfütterung, dass die Kühe immer satt gefüttert werden. Egal mit welcher Energiedichte. Mhm. Am Anfang sollte das Futter eine niedrige Energiedichte haben und satt gefüttert werden.
Am Anfang reden wir jetzt in den ersten 4, 5, 6 Wochen.
Ja, genau.
Und die letzten 2 bis 3 Wochen
dann. Da sollte das Futter je nach Leistungsausrichtung des Betriebes entsprechend energiemäßig schon erhöht werden. Was aber auch wichtig ist, dass trockenstehende Kühe genauso frisches Futter erhalten. Mhm. Da gibt es schon Hinweise, wenn Kühe ausschließlich die Futterreste füttern,
so meinst du das?
Fressen von Kühen, dass damit erstens die Futteraufnahme zurückgeht, aber auch natürlich diese Futterhygiene sich negativ auswirken kann auf diese Eizellenentwicklung.
In der ersten Phase der Trockenstehzeit wäre es auch nicht gut, die hochenergetischen Rationen der laktierenden Kühe zu verfüttern, aber restriktiv, oder? Das wäre dann eher kontraproduktiv.
Also im Prinzip gibt es immer so die zwei Stehsätze. Zu Beginn der Trockenstehzeit sollten die Kühe Futter niedriger Energiedichte, aber unbedingt satt bekommen. Es geht immer um die Futteraufnahme. Und kurz vor der Abkalbung, und das ist ein ganz wichtiger Punkt aus meiner Sicht, sollten die Kühe möglichst viel Futter fressen, weil man weiß, wenn die Tiere vor der Abkalbung, auch da geht es um die letzten Tage vor der Abkalbung, zu wenig Futter fressen, wirkt sich das negativ aus, auch auf die Gebärmutterschleimhaut, es treten vermehrt dann Gebärmutterentzündungen auf etc. Also die Futteraufnahme spielt in jeder Phase eine wichtige Rolle.
Natürlich konnte ich jetzt sagen, viele Kühe werden aber auch schon am Ende der Laktation zu fett.
Ja, das war vielleicht in der Beratung früher etwas einfacher, wo die Tiere ja, wo es eine Einzeltierfütterung gegeben hat, und Betriebe, die das nach wie vor haben, können natürlich genau die zum Beispiel Kraftfutterergänzung an die Milchleistung anpassen. Mhm. Aber wir haben schon sehr viele Betriebe, die Mischrationen einsetzen, und die Mischrationen orientieren sich nicht an die Kühe, die Altmilch sind und vielleicht die geringste Leistung haben, sondern Durchschnitt der Herde zum Beispiel. Mhm. Und da ist es schon schwierig, dass man entsprechend eingreift. Mhm. Deshalb ist es wichtig, dass die Zwischenkalbezeiten nicht so hoch werden, dass die Tiere eben nicht zu lang eine niedrige Leistung am Schluss der Laktation haben.
Und eine gute Persistenz haben.
Genau, mhm. Genau.
Das ist auch wichtig. Ja.
Und was vielleicht auch noch wichtig ist, wegen der Futteraufnahme der trockenstehenden Kühen, trockenstehende Kühe können genauso überhitzen. Also man sollte trockenstehende Kühe genauso in den Sommermonaten kühlen und nicht nur die laktierenden Kühe. Das ist auch, glaube ich, wichtig. Mhm. Und aus meiner Sicht einer der gravierenden Probleme, die viele Betriebe natürlich haben, die haben keine eigene Special Needs Gruppe. Also da kommen zum Teil die trockenstehenden Kühe eine Woche, 14 Tage vor der Abkalbung in die zum Teil jetzt überbelegten Herden, müssen dort Rangkämpfe, Platz suchen, knapp und so weiter, und dann geht unbeobachtet die Futteraufnahme zurück, und damit habe ich schon meine Fruchtbarkeitsprobleme festgelegt.
Special Needs. Special Needs, musst du mir erklären.
Special Needs ist ein Bereich, wo die Kühe kurz vor der Abkalbung, vielleicht auch in den ersten Tagen nach der Abkalbung, in einer eigenen Gruppe drinnen sind, ein hoher Kuhkomfort, viel Platz, vielleicht auch
viel Beobachtungsmöglichkeiten.
Mhm. Und damit eben diese kritische Phase rund um die Geburt besser überstehen. Und natürlich, wenn irgendwelche Folgeerkrankungen auftreten rund um die Geburt, sprich Milchfieber, sprich Ketose und so weiter, hat das natürlich dann auf die Fruchtbarkeit negative Auswirkungen.
Gut, jetzt kommen wir in Richtung Abkalbetage hin. Wir sind schon noch bei der Energie, oder?
Ja, jetzt haben wir eher diese Futteraufnahme besprochen, aber was vor der Abkalbung, was aber nicht sein darf, dass die Kühe verfetten. Mhm. Weil wenn die Kühe verfetten, dann mobilisieren sie natürlich nach der Abkalbung, und dann stehen eben diese Zwischenprodukte, die Ketonkörper, die ja quasi ein Zellgift sind, und die natürlich auch die Eizellenqualität oder die Follikeln schädigen können und damit auch zu Fruchtbarkeitsstörungen führen können, beziehungsweise auch die Schleimhäute negativ beeinflussen.
Verfetten tun sie aber nicht in den letzten zwei Wochen vor der Abkalbung, oder?
Nein, das ist die gesamte Fütterungsphase in der Trockenstehzeit. Also überkonditionierte Kühe haben gehäuft Stoffwechselprobleme. Zu magere Kühe haben eher Probleme, dass das ganze Immunsystem einfach geschwächt ist, dass einfach häufiger Klauen, Alter und so weiter Probleme auftreten können. Mhm. Also die richtige Konditionierung der Kühe spielt eine wesentliche Rolle.
Haben wir aus dem Gefühl heraus in der Praxis eher das Elefantenproblem oder haben wir das Marathonproblem?
Naja, grundsätzlich ist es schon so, dass man, ich meine, eher das Problem haben, dass die Tiere zu gut konditioniert sind. Mhm. Hat verschiedene Gründe. Ein Grund dafür ist, dass auch die Kühe jetzt immer aus den Vollen schöpfen können, also dass Zugang häufig zu sehr guten Futter haben.
Was ja an sich super ist.
Was super ist, Mischrationen zum Beispiel.
Und wirklich die Gruppen.
Dass die Haltungen besser sind.
Und Mischrationen.
Und damit natürlich besteht schon die Gefahr, dass die Tiere zu gut konditioniert sind.
Kurzes Wort noch zu den fetten Kalbinnen bei der Abkalbung. Was ist da der Tipp, wenn ich häufig zu fette Kalbinnen habe?
Naja, man muss sich überlegen, erstens einmal, wann werden die Kalbinnen belegt? Wird belegt einfach nur nach Datum oder nach einem gewissen Alter, was ja nicht richtig ist. Sie sollten ja nach ihrem Entwicklungszustand belegt werden. Und es liegt je nach Rasse sogar mal pauschal zwischen 400 und 450, 60 Kilo. In diesen Rahmen sollten sie belegt werden. Und wenn sie dann schon zu schwer sind, haben sie vielleicht erstens einmal mehr Probleme, dass sie trächtig werden. Und dann werden sie noch älter bei der Abkalbung.
Und damit ist das Verfettungsrisiko natürlich sehr hoch. Jetzt sind wir rund um die Abkalbung. Was tun wir?
Ja,
ich meine, energetisch jetzt. Wir sind immer noch bei der Energie, oder?
Ja, rund um die Abkalbung bzw. nach der Abkalbung ist es natürlich wichtig, dass ich eine sehr gute Grundfutterqualität habe. Mhm. Also die Basis, wenn man so will, ist immer die Grundfutterqualität.
Das heißt, ich darf mit dem Kraftfutter nicht die Grundfutteraufnahme abstechen.
Nein, das darf ich nicht. Also wir kommen dann natürlich auch zur Struktur, da kommt ja dieser große Widerspruch, die Tiere brauchen sehr viel Energie, weil die Leistung schnell kommt, die Futteraufnahme verzögert sich etwas und da ist man natürlich verlockt, dass man zu früh, zu schnell mit dem Kraftfutter beginnt. Sollte nicht sein, weil der funktionierende Bahnsen ja immer die Basis ist für die Verdauung. Und deshalb beste Grundfutterqualität. Und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, die zu verbessern. Ein Schritt, und das sollte schon gemacht werden, ist, dass man Grundfutter analysiert und einfach den Wert des Grundfutters am Betrieb erkennt, Hebeln findet, wie man die Grundfutterqualität, Konservierung, Ernte oder Umständen Grünlandbestand, wie man diese Dinge verbessert.
Sozusagen von den 2-3 Hauptfutterkomponenten, die man im Betrieb hat in der Heuring-Saison, eine Futterprobe nehmen, einschicken, analysieren lassen. Dann habe ich den Mineralstoffgehalt, ich habe drinnen die Nährstoffgehalte.
Richtig.
Und dann kann ich auf Basis von dem entscheiden und bin nicht ausgeliefert allgemeinen Empfehlungen oder irgendwelchen.
Ich mache immer bei den Eigenstandsbesamer Kursen den Teil Fütterung und Fruchtbarkeit. Und meine Standardfrage bei diesen Kursen ist immer, wer hat in den letzten 3 Jahren sein Grundfutter untersuchen lassen? Und die Prozentquote ist immer sehr, sehr gering. Also meistens sind es um die 35, 36 Teilnehmer. Und ich sage einmal, zwischen 5 bis 6, 7 Betriebe heben die Hand. Und dann ist meine Standardantwort, dann seid ihr natürlich allen Fütterungsberatern, Firmen, inklusive meiner Wenigkeit, hilflos ausgeliefert.
Ja. Also im Übrigen bei den Arbeitskreisen kann man diese Futtermittelanalysen mitmachen. Macht wieder einen Sinn, dort dabei zu sein. Wie wichtig ist Wasser rund um die Geburt?
Ja, natürlich. Also nach der Geburt sollte als erstes den Kühen ausreichend Wasser, am besten ein lauwarmes Wasser, vorgelegt werden, damit die Verdauung wieder langsam in den Gang kommt, damit der Stoffwechsel entsprechend in Gang kommt. Und natürlich sollte immer ein gutes Wasser zur Verfügung sein. Also Wassermangel oder gibt ja andere Dinge auch, die Futteraufnahme nach der Abkalbung vermindern können, wenn zum Beispiel zu wenig Fressplätze da sind, wenn zum Beispiel die Laufböden rund um das Fress, um den Fressstand rutschig sind, wenn Sackgassen drinnen sind oder wenn zum Beispiel auf den Kraftfutterstationen, Transponder zu viele Tiere drauf sind. Es gibt ja auch Betriebe, die glauben, jetzt haben sie eine Mischration, wo ein Teil des Kraftfutters drinnen ist. Sie haben den Kuhbestand vielleicht erhöht von 35 auf 50 Tieren, aber ich gebe ja weniger Kraft für die Station, also brauche ich, komme ich mit einer Station aus. Mhm. Stimmt nicht, weil die Tiere gehen trotzdem 10, 15 Mal am Tag hin und versuchen Kraftfutter rauszuholen. Und das ist dann eine Engstelle und das macht Stress. Mhm. Also es müssen genügend Fressplätze, sowohl diese technischen Einrichtungen als auch das normale Fressstand für die Grundfutteraufnahme vorhanden sein.
Wie geht es dann weiter? Wir sind sozusagen in den ersten Laktationstagen, erste Laktationswochen.
Ja.
Kraftfuttersteigerung oder ergibt sich die, ja, bei den Mischrationen habe ich die vorgegebene Ration, aber ich teile Kraftfutter zu, im Milchstand, beim Milchroboter, im Transponder.
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man in den ersten Wochen schaut, wie viel fressen die Tiere. Natürlich, die Betriebe haben jetzt noch die Möglichkeit, wie vielleicht ein wissenschaftlicher Betrieb, wo ein Einzeltier Futteraufnahmen misst, aber ich habe die Möglichkeit zum Schauen, wie ist die Hungergrube gefüllt. Mhm. Und normal sollten alle Tiere, die frisch abgekalbt haben, in den ersten Wochen immer wieder die Hungergrube, so nach den Hauptfresszeiten, 2-3 Stunden nach den Hauptfresszeiten, beobachtet werden. Und wenn Betrieb zum Beispiel die Tiere während den Hauptfresszeiten im Fressgitter einsperrt, dann sollte, bevor das Fressgitter geöffnet werden, sollte man durchgehen und diese Kühe, die kurz vorher abgekalbt haben, betrachten. Und wenn die zu wenig fressen, muss ich unter Umständen Maßnahmen ergreifen. Mhm. Es kann natürlich sein, dass ich irgendwelche Spezialfuttermittel oder Propylenglykol diesen Tieren dann verabreichen muss.
Mhm. Du hast vorher angesprochen, wenn sie energetisch unterversorgt sind und das Risiko ist am höchsten von der zweiten Laktationswoche bis zum 50., 60. Laktationstag, dann mobilisieren die Tiere Körperreserven, vorwiegend Fett, aber auch Protein, mhm, um die Energie zu gewinnen, die sie an sich über die Milch rausgeben. Was passiert da im Stoffwechsel? Warum ist das fruchtbarkeitsgefährdend?
Ja, gut, diese Fettmobilisation, Fett besteht ja aus den zwei Grundsubstanzen, sage ich mal, Fettsäuren und Triglyceride. Und Triglyceride sind dreifach Alkohole. Und man weiß natürlich, dass Alkohol dann in den Abbaustufen, also in den Aldehyden, Ketonkörper, Zellgift ist. Mhm. Und das kann dazu führen, erstens einmal, dass das Teil des Fettes einmal in der Leber hängen bleibt, also Leberverfettungen auftreten, mhm, und Leber als zentrales Stoffwechselorgan hat dann die Schwierigkeiten und dass diese Ketonkörper natürlich auch sich in allen Körperflüssigkeiten verteilen können, inklusive Follikelflüssigkeit und dort zum Beispiel eben Fruchtbarkeitsprobleme verursachen können. Und zudem natürlich wirkt das immer negativ auf die Schleimhäute und das haben wir wieder bei der Gebärmutterschleimhaut, die dann halt anfällig ist, Gebärmutterentzündungen etc.
Ja. Also denen Kühen geht es wie schweren Alkoholikern, könnte man sagen, oder?
Ja, vielleicht. Ja. Ja. Möglich, ja, aber im Prinzip ist
ohne
es
Glücksgefühl.
Ist es der gleiche, das kann man nicht beurteilen, ja, aber im Prinzip ist es der gleiche
Mechanismus Werdegang, fast, ja.
Mechanismus.
Gut, sind wir mit der Energie schon fertig?
Ja, Energie natürlich ist die ganze Futterzuteilung. Also da kommt man natürlich an die Struktur rein. Also es nützt zum Beispiel bei der Kraftfutterzuteilung nichts, wenn das Kraftfutter nicht entsprechend gut, also langsam die Anfütterung stattfindet, also ja, nicht zu schnell.
Langsam steigern,
dass das eben mitläuft mit der Gesamtfutteraufnahme. Und dass natürlich dass das Kraftfutter gut aufgeteilt wird, dass eben
über den Tag
möglichst stabile pH-Werte im Banzen herrschen, damit sich die Banzenmikroben wohlfühlen und dass es zu keiner Banzenazidose kommt. Oder bei Mischrationen, was man aufpassen muss, dass sie die Rationen den entsprechenden Trockenmassegehalt haben, dass sie die nicht entmischen.
Warum habe ich das Risiko höher? Es ist höher, wenn es sehr trockene TMR ist.
Trockene Mischrationen. Natürlich vielleicht nicht ausreichend zerkleinert, mhm, trockene Mischrationen, wenn das über 40% Trockenmasse zum Beispiel ist.
Durchaus Wasser zuteilen, oder?
Da muss ich Wasser zuteilen und die Betriebe und Fruchtbarkeit ist halt eine mühsame Geschichte, müssen halt auch sehr viel beobachten. Das ist zum Beispiel Trockenmasse bei Mischrationen, kann man messen. Mhm. Gibt es in der Zwischenzeit sehr elegante Möglichkeiten mit der Heißluftfritteuse den Trockenmassegehalt in kurzer Zeit zu bestimmen. Mhm. Mhm. Und wenn das zu trocken sein sollte, selektieren besonders die dominanten Kühe die Ration und fressen halt das Kraftfutter raus.
Und dann bist du gleich einmal, ja, in einer Bansenübersäuerung. Und über, genau, das Thema werden wir jetzt auch ein bisschen reden, oder?
Ja, natürlich.
Struktur.
Das ist eben dieser Widerspruch. Die Tiere brauchen Energie, damit eben die Fruchtbarkeit ins Laufen kommt. Aber natürlich, die Energie muss dem Bansen zuträglich sein. Das heißt, am besten natürlich gutes Grundfutter. Mhm. Weil Grundfutter macht die größte Menge aus und wenn das Grundfutter eine gute Verdaulichkeit hat, ist schon mal die Basis gelegt. Und das Kraftfutter darf natürlich nicht den Bansen pH-Wert zu stark absenken. Und da sind ein paar Dinge zum Beachten. Erstens diese langsame Übergangsfütterung. Da geht es nicht nur darum, dass momentan das Kraftfutter übersäuert, sondern dass diese Säure, dem Pansen entsteht, auch aus dem Pansen abtransportiert wird.
Es gibt Säure, die Zotten, genau, das aufnehmen.
Und diese Zotten, die passen sich an die Fütterung an. Das heißt, extensivere Fütterung, vielleicht Calvin oder Trockensteher, haben nicht so ausgeprägte Pansen, Zotten, nicht so große Oberfläche, weil einfach nicht so viel Säure entsteht. Und wenn ich sehr viel Kraftfutter gebe, gibt die Gegenreaktion, die Pansenzotten wachsen. Aber dieser Vorgang dauert eben einige Wochen, also 5 bis 7 Wochen.
Und da die Pansenmikroorganismen.
Und die Mikroorganismen so und so, aber auch diese Säuren müssen abtransportiert werden.
Das heißt jetzt da, in den letzten Tagen, Wochen vor der Abkalbung, schon heranführen an die Ration der Laktierenden, Mineralstoffe ein bisschen im Auge behalten.
Richtig.
Kommen wir später noch hin, Calcium und so weiter, Milchfieber, Phosphor. Und dann Kraftfutter langsam steigern, um das nicht zu überlasten.
Genau, oder? Und das kann ein Vorgang sein, der durchaus 4, 5, 6 Wochen dauert, bis die Tiere dann das maximale Kraftfutter fressen können.
Sechs Wochen nach der Laktationsbeginn oder
nach
begonnen
der
zu vor der Abkalbung schon, 2 Wochen vorher?
Ich rechne eigentlich, weil wir haben doch Betriebe und wir wissen, dass ja die doch große Kraftfuttermengen auch verabreichen können und das hängt von der Menge ab. Mhm. Wenn das ein Betrieb ist, ich sage vielleicht ein Biobetrieb, der sagt, er gibt 6 Kilo Kraftfutter, dann ist das natürlich null Problem, wenn der das spätestens in der 2. Woche gibt. Das ist nicht die Menge für eine Kuh, die jetzt gesundheitlich abträglich ist. Aber wenn der Betrieb dann die doppelte Menge dessen gibt, dann natürlich
braucht. Und die letzten Kilogramm sind die gefährlichsten.
Ja, richtig.
Gut, Struktur. Wie kann ich Struktur erkennen? Du hast zuerst gesagt, die Hungergrube anschauen, dass sie ausreichend fressen. Bei der Struktur könnt ihr das wieder kaum ein bisschen beobachten, oder?
Ja, also wie gesagt, unsere Generation hat natürlich noch die Kauschläge abgezählt. Da wissen wir
schon Sensoren.
Genau, das wollte ich hinaus. Da gibt es natürlich schon ganz elegant Sensoren, mit denen die Wiederkautätigkeit überprüft werden können. Haben natürlich auch den Riesenvorteil, dass dann die Phasen, wo wenig wiedergekaut, auch Brunsterkennung stattfindet. Also diese Sensoren helfen ja auch zusätzlich, das ganze Fruchtbarkeitsmanagement zu optimieren. Und natürlich, was ein ganz wertvoller Hinweis ist und der billigst für jeden Betrieb zu analysieren ist, ist das, was hinten rauskommt, der Kot. Weil bei dem Kot kann ich erstens die Kotkonsistenz anschauen, dick, flüssig, also wenn er dick ist, vielleicht zu wenig Wasser, was natürlich ganz extrem schlecht wäre, aber auch, dass die Ration vielleicht zu strukturreich ist für eine Kuh, die am Laktationsbeginn ist. Und wenn der Mist wie eine Suppe ist, ganz weich, dann natürlich gibt es vielleicht einen Fehler, dass zu wenig Struktur in der Ration drinnen ist. Das ist der eine Punkt. Aber genauer ist es dann immer, wenn ich auch zusätzlich den Kot wasche und die Rückstände anschaue.
Das heißt, ich nehme das Küchensieb von der Frau, gehe in den Stall, wasche den Kot aus, bis das Wasser sauber ist, das rausrinnt.
Genau.
Und dann beurteile ich den Rückstand, oder?
Genau, und da gibt es 2 Dinge aus meiner Sicht, die man da beurteilen sollte. Auf der einen Seite, wie ist die Pansenverdauung? Also wenn die Pansenverdauung okay ist, dann ist das Grundfutter ganz feinfrasig, hell, vielleicht 4-5 mm maximal groß, sind keine Blätter mehr drinnen, keine entsprechenden Halme, also vielleicht Stroh, wenn man sowas drinnen hat. Also ist sehr gut verdaut und fasrig. Und das ist dann
super.
Ist dann okay. Und das Zweite, worauf ich achte, gibt es irgendwelche Rückstände, die durchgehen und verdaut werden müssen aus dem Kraftfutter heraus? Also habe ich dann zum Beispiel Maiskörner drinnen, die dann im Dickdarm ja auch wieder vergären können. Das beschreibe ich immer, wenn ich Meisterkursunterricht mache, sage ich ihnen, das ist das Gleiche, wie wenn ihr im Herbst sehr viel Sturm auf einmal trinkt. Da weiß man, was im Dickdarm passiert. Also im Dickdarm entstehen durch diese hochverdaulichen Futterreste, Getreidekörner, Maisstärke zum Beispiel, entsteht Milchsäure und die Milchsäure ist sehr sauer, 4,5 pH, und die kann die Darmschleimhaut dann anätzen. Und ganz schlimm ist, weil also diese Kombination Körner drinnen sind einmal Energieverluste. Die gehen dann durch und sind in der Gülle oder im Mist drinnen. Aber schlimm ist es, wenn dann so schleimige Stücke, die sich nicht waschen lassen, das sind so Fingernagel groß, fühlt sich sehr schleimig an, ist meistens sehr dunkel, weil das sind Ablösungen von der Dickdarmschleimhaut. Das heißt, der Dickdarm ist dann offen, da können Keime eindringen. Und dann haben wir das Problem, dass die Keime selbst ein Problem sind für die Kuh, beziehungsweise das Immunsystem von der Kuh hochfahren muss. Und dann haben wir wieder die Konkurrenz, Energie, Immunsystem, Energieleistung, Energiefruchtbarkeit.
Ja, genau. Das ist ein wichtiges Thema, was du, Toxinbildung im Banzen müssen wir auch noch kurz besprechen.
Ja.
Hat ja auch was mit Futterwechsel zu tun, rascher Futterwechsel und, oder schlechte Hygiene. Was passiert, wenn wir Toxinbildner im Banzen haben? Also unerwünschte Mikroorganismen, die sich vermehren.
Ja, ich meine, das Hauptproblem, glaube ich, von den, jetzt wenn man Endotoxine bildet, also körpereigene Toxine, ist natürlich, wenn sich der pH-Wert zu rasch verändert im Banzen. Dass damit die Hauptbakterienpopulation, wenn man so will, die Essigsäurebakterien in großer Menge absterben, die Endotoxine freisetzen. Daraus wird natürlich dann der Körper, das sind Giftstoffe, Histaminausschüttung, eine schlechtere Durchblutung und das wirkt sich dann auch wieder direkt auf die Schleimhäute aus. Oder auch auf die Embryos aus. Das kann dazu führen, dass es eben zum embryonalen Frühtod kommt. Da gibt es schon eindeutige Zusammenhänge. Kraftfuttermenge bewirkt dann eine höhere Endotoxinausschüttung.
Okay.
Also das ist ein Problem. Und das Zweite, was du gesagt hast, natürlich gibt es auch Toxine, die über Futtermittel zugeführt werden, verdorbene Futtermittel zum Beispiel, Mykotoxine etc., die können natürlich genauso Auswirkungen haben.
Ja.
Aber die Futterhygiene ist natürlich immer gesondert zu betrachten und extrem wichtig.
Ja. Ich habe da auf meiner Liste auch noch das Klauen, die Klauen stehen als Stichwort. Tiere, die da Probleme haben, Strukturversorgung, die leiden dann auch oft im Klauenbereich, oder?
Ja, man, es kann zwei Dinge auftreten. Auf der einen Seite kann natürlich eine Fettmobilisation auch den Fettpolster in der Klaue vermindern und damit können schon Probleme auftreten, vielleicht Klauensohlengeschwüre, weil eben der Druck von Klauenbeinen dann durchdrückt, also zu schnelle Abmagerung nach der Abkalbung und die Klauen tragen die Kühe und die Kühe nicht getragen werden, können sie dann fressen.
Ja.
Und das Gleiche passiert natürlich auch, wenn es zu dieser Histaminausschüttung durch Banzenübersäuerungen kommt, dass natürlich auch die Klauenlederhaut, die sehr fein durchblutet ist, dass diese Blutgefäße dann entsprechend Blut transportieren, die Lederhaut nicht praktisch ernährt, dann die Klaue nicht und dann steht die Klaue nicht mehr auf den Tragrand, sondern sie steht dann auf der Sohle, dann drückt wieder das Klauenbein durch, dann gibt es Doppelsohlen, Klauensäulenentzündungen, Klauenrehe. Und dann natürlich habe ich keine Brunstsymptome und die Klauenschmerzen, beziehungsweise habe ich wieder das Energieproblem.
Ja. Gehen wir zum Eiweiß, oder?
Ja, Eiweiß ist spannend, natürlich.
Ja.
Eiweiß ist natürlich die Basis des Lebens, logisch. Und es war vielleicht, zu meiner Beginn, weil du mich gefragt hast, was meine Entwicklung war, war vielleicht häufig auch der Eiweißmangel das Problem von Fruchtbarkeitsproblemen. Früher haben wir gesagt, so klassisch Hungersterilität. Also wenn zum Beispiel Monkeytiere oder Kalbinnen den Winter über mit Stroh und überständigem Heu gefüttert worden sind und die gesamte Rohproteinkonzentration deutlich unter 10% war. In der Zwischenzeit haben sie die Futterqualitäten deutlich verbessert. Und wir haben da schon das Problem, dass natürlich in gewissen Phasen auch Eiweißüberversorgungen zu Fruchtbarkeitsproblemen führen können. Das heißt, wenn Betrieb, eben die Kalbinnen als Beispiel, das lässt sich gut darstellen, das mit der Herbstweide habe ich schon gesagt, aber wenn Kalbinnen zum Beispiel dann nur mit den späteren Schnitten gefüttert vierter, werden, zum Beispiel so vierter, fünfter Aufwuchs, der ist nur zu gut geworden, da gebe ich die Kalbinnen und da habe ich vielleicht 18-20% Rohprotein drinnen, benötigen tun sie in der Phase, wo sie belegt, dann 12%.
Ja.
Und das kann natürlich dann wirklich dazu führen, dass die Gebärmutterschleimhaut nicht entsprechend passt und dass sie dann
das ist auch der pH-Wert-Geschichte.
Ist der pH-Wert der Gebärmutterschleimhaut verändert sich. Und natürlich hat Eiweißüberversorgung auch Ammoniak entsteht im Banzen, daraus Harnstoff und Harnstoff ist natürlich auch für die Zellen, also auch was dann die Eizelle betrifft, nicht optimal.
Man weiß, dass die Verbleiberate bei Milchharnstoffgehalten, die über 30, 35 hinausgehen, deutlich zurückgeht.
Genau.
Das ist eigentlich forschungsmäßig belegt, oder?
Richtig. Und deshalb auch immer, weil es ist nicht immer so einfach. Jeder Betrieb hat natürlich nicht die Kontrollmöglichkeiten, dass er Futter untersucht, aber man sollte doch den Harnstoff, wenn ein LKV-Betrieb ist, immer mit betrachten, nicht das Einzeltier, aber die Herde oder die Gruppe, dass der, sagen wir mal, optimal zwischen 15 bis 20, maximal 25 liegt.
Ja.
Die Weide hat natürlich hin und wieder höhere Werte, lässt sich nicht ganz verhindern.
Aber da ist man auch saisonal zum Teil dann.
Richtig, aber da muss ich dann auch mit der Befruchtung, der Fruchtbarkeit schauen, dass in der Phase die Tiere nicht belegen.
Ja, genau. Also der Hinweis auf die Milchinhaltsstoffe, diese zu interpretieren, hilft mir ja auf der Energieseite, Fett-Eiweiß-Quotient zum Beispiel, Eiweißgehalt in der Milch, der ja ein Parameter ist, wie gut die Energieversorgung ist. Fett-Eiweiß-Quotient haben wir schon gesagt, Fettgehalt, sehr extrem hoher Fettgehalt heißt Körperfettmobilisation, heißt Ketose-Risiko
richtig,
sehr
richtig,
hoch.
Richtig.
Es gibt ja jetzt auch schon mit Infrarot, über Infrarot-Ergebnisse, die ausgewiesen werden.
Ketomia.
Ketomia. All das soll man nutzen und der Harnstoffgehalt ist ein guter Parameter, um die Stickstoffversorgung im Bansen zu kontrollieren.
Genau, also im Prinzip ist es ein Rückschluss auf die Stickstoffversorgung der Bansenmikroben.
Ja, genau.
Richtig.
Eiweißmangel, sagst du, ist nicht mehr das große Thema. Braucht man also in dem Zusammenhang jetzt nicht überbewerten.
Natürlich, es gibt Einzelbetriebe, also wenn einer, sagen wir mal, die Rationsgestaltung nach dem Griff hat, ein Silomaisbetrieb vielleicht, der sehr hohe Silomaismengen einsetzt und dann vielleicht keine entsprechende Grasselasche das kombinieren kann und auch wenig Kraftfutter oder vielleicht auch Heubetriebe, vielleicht extensiv, bodengetrocknetes Heu mit vielen Bröckelverlusten, da kann es auch passieren, dass der Rohproteingehalt unter 10% absinkt. Da wird langfristig auch die Fruchtbarkeit.
Und auch die Futteraufnahme sinken, das weiß man
natürlich,
ja.
Natürlich, die Kombination.
Eiweiß hebt ja auch, es wird ja gerne gefressen.
Ja,
so wie bei uns Menschen der Zucker, oder?
Und ich brauche, damit der Bansen läuft, damit die Fermentation funktioniert, natürlich alle Substrate.
Die Mikroorganismen,
wollen sie vermehren. Und der Stickstoff.
Ja, genau. Jetzt kommen wir schon zu dem Thema Mineralstoffe, weil wir müssen ein bisschen auf die Zeit da schauen. Mineralstoffe, was willst du uns da mitgeben im Zusammenhang mit Fruchtbarkeit? Du hast vorher Kalzium angerissen,
ja.
Milchfieber angerissen.
Also
Kalium?
Da sind wir wieder bei der Grundfutteruntersuchung. Man kann vielleicht gewisse Dinge durch Tierbeobachtung, haben wir gesagt, durch Milchinhaltsstoffe, Harnstoff, auch Rückschlüsse auf die Futterration schließen. Aber man kann es nicht mit den Mineralstoffen und Spurenelementen. Da ist eine Futtermittelanalyse einfach notwendig, weil wir haben in zum Beispiel Grasselaschen oder Heu vielleicht 5 Gramm Kalzium oder 12 Gramm Kalzium. Mhm. Wir haben Kalium, das auch praktisch ein Problem ist für Milchfieber, Werte zwischen 20 und 40 Gramm.
Mhm.
Das kann ich nur über Analysen feststellen. Und es geht im Wesentlichen, sage ich mal, bei den Mengenelementen darum, dass diese Mengenelemente zur Laktation den Tieren dann zur Verfügung stehen. Und beim Kalzium ist es eben sehr komplex, weil die Tiere das ja auch hormonell zur Verfügung stellen, über das Parathormon. Mhm. Ältere Tiere tun sich da ein bisschen schwerer. Es gibt immer diese Strategien, vor der Abkalbung eher vorsichtig, wenig Kalzium, damit das Hormon auf hohem Niveau bleibt und die Mobilisierung und die Verwertung besser ist. Und die zweite, wie eigentlich die wichtigere, wenig Kalium, speziell in der Trockensteration, damit eben das Kalium, das im Basis ist, nicht die Kalziummobilisation verhindert.
Frage, Kaliumüberschuss, wir haben vorher gesagt, die Kühe vor der Abkalbung sollten eigentlich das beste Futter bekommen, das sie auch nachher kriegen in der Laktation. Jetzt bin ich ein reiner Grünlandbetrieb. Oft ist gerade dieses Futter sehr kaliumreich, oder?
Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also das Futter kann guter Qualität, sollte aber, wenn das jetzt für trockenstehend ist, nicht praktisch die Hauswiese, die gut Gülle gedüngt ist, sein. Da wäre am besten doch ein Futter zum Verwenden, das extensiver mit Güllejauche gedüngt worden ist, mit weniger Kalium.
Mhm.
Oder ich habe ein Silomais, wo ich dann einen Silomais schon vor der Abkalbung füttere, weil der Silomais zum Teil ja nur ein Drittel Kalium von einer Grasselasche hat. Und natürlich Betriebe, die sich da intensiv beschäftigen, vielleicht größere Mischwangbetriebe, die werden sie dann auch mit dem DCAB, also dem Verhältnis Kalium plus Natrium zu Schwefel und Chlor, also damit beschäftigen und eventuell auch saure Salze einsetzen, um eben dieses Verhältnis entsprechend
zu drücken,
genau.
Mhm. Saure Salze, Magnesiumsulfat zum Beispiel.
Ja, das sind alles Produkte, die Chlor oder Schwefel enthalten.
Mhm. Damit die sozusagen im Prinzip im Bansen als über die Mineralstoffe negatives DCHB-Verhältnis.
Genau, aber da sind dann wirklich Futteruntersuchungen unbedingt notwendig, weil bei diesen niedrigen DCHB-Werten muss man wieder mehr Kalzium in die Ration einsetzen. Also es muss dann schon zusammenpassen.
Man muss es auch durchziehen.
Und nicht einfach irgendein Mineralfutter verwenden und glauben, das wird schon, also das muss dann wirklich durchgerechnet werden.
Gut, dann zu Laktationsbeginn, so mineralstoffmäßig. Was willst du uns da mitgeben?
Ja, ich sage, für die Mineralstoffe, es ist halt eine Rationsberechnung mehr sinnvoll. Mhm. Aber man schaut, wo sind die Probleme? Das kann eben, wie gesagt, das Milchfieber sein. Zum Teil natürlich auch Phosphor, wobei Phosphor war vielleicht in der Vergangenheit immer das Thema zu wenig. Ich glaube, jetzt in der Zwischenzeit haben wir doch viele Betriebe, die sehr viel Phosphor, auch in der Trockenstehzeit haben. Und das ist nicht unbedingt förderlich, dann wieder für die Verwertung und Mobilisation nach der Abkalbung. Mhm. Dann hat man vielleicht Eiweißfuttermittel, einen Rapsschrott, den man schon vor der Abkalbung reinsetzt, und die sind alle sehr phosphorreich. Mhm. Also Phosphor, außerdem haben sie die Bedarfswerte für den Phosphor deutlich verringert. Also das ist seit den 90er Jahren, hat es immer wieder Schritte gegeben, wo man weiß, die Phosphorverwertung ist besser als
angenommen. Neueste Forschungsergebnisse praktisch, ja, schauen sie es herunter.
Wieder 10% bessere Verwertung. Mhm. Und dann gibt es Spurenelemente, wo man so die Grundversorgung auch achten muss. Also das Cluster oder der Klassiker ist immer Selen. Also meine Standardfrage auf Betrieben, wo man Selen vielleicht im Hintergrund hat, trinken die Kälber nach der Geburt kräftig? Stehen sie auf oder zeigen sie irgendwelche muskuläre Schwächen, wollen sie trinken? Und wenn Betriebe dann sagen, eigentlich nicht mehr, seit ich den Kälber Selen verabreiche. Das heißt aber dann, er hat ein Problem bei seinen Kühen, wenn es den Kälbern verabreichen.
Ja, Kälber werden ja über die Kuh versorgt.
Deshalb muss man natürlich dann auch die Selenversorgung von den Kühen anschauen. Schauen, da kaum mehr hat man Möglichkeiten, entweder Mineralfutter, Poli gibt's oder Seleninjektionen, damit der trockenstehende Kuh entsprechend gut oder ausreichend mit Selen versorgt wird. Weil sonst, wenn der Muskel nicht funktioniert, habe ich vielleicht Probleme wieder mit Nachgeburtsverhalten etc.
Vitamine?
Ja, Vitamine wird schwierig, weil bei den Vitaminen haben wir natürlich Bedarfszahlen, aber keine Werte, außer von den Zukaufsfuttermitteln. Grundsätzlich ist die Versorgung, glaube ich, einmal nicht so schlecht. Natürlich gibt es Vitamine wie Vitamin A zum Beispiel, die für die Fruchtbarkeit sehr wichtig sind. Das heißt, jeder Betrieb sollte natürlich eine gewisse Mindestmenge an Mineralfutter füttern, um einfach sicher zu sein. Mhm. Aber es bringt auch eine spezielle Überversorgung nicht. Mhm. Also es ist leider nicht, sag einmal, die Lösung, dass ich dann irgendwelche Spezialprodukte und so weiter in größerer Menge einsetzt. Funktioniert die bei Menschen auch nicht. Mhm. Und dann glaubt, dann sind die Probleme behoben. Mhm. Also Überversorgungen haben keinen Extragewinn, ja. Aber Standard-Mindestversorgung sollte gewährleistet sein, damit die Vitamine gedeckt sind, und die meisten Mineralfuttersorten sind hochvitaminisiert, also ist kein Problem. Und natürlich, was immer wichtig ist, dass entsprechend die Natriumversorgung, also Viehsalz, vorhanden ist. Mhm. Das lässt sich ja relativ einfach gestalten, indem man dann einfach Mineral-Lecksteiner oder Salz-Lecksteiner zur freien Aufnahme anbietet.
Mhm. Salz in loser Form würde ich aber nicht zur freien Aufnahme
anbieten. Nein, oder? Also was auch wichtig ist aus meiner Sicht, wenn ich Salz anbiete, also ob Lecksteiner lose ist, ein bisschen gefährlich, wie gesagt, sollte man das durchgehend machen und nicht vielleicht in der Trockensteergruppe einmal das Salz weg. Mhm. Und dann in der Laktierung wieder das Salz, weil dann die Tiere ja den ersten Tagen, wenn sie wieder die Gruppe wechseln, nur mehr beim Salzleckstand hängen und schlecken, und dann können sie Ödeme entwickeln, alte Ödeme zum Beispiel. Und das ist ein Problem. Und jede Entzündung im Körper, ob das jetzt im Alter ist, in den Klauen ist, entstehen wieder diese Endotoxine. Also Immunsystem wird gefordert, kostet Energie, und diese Endotoxine sind wieder schlecht für die Gebärmutterschleimhaut.
Hygiene haben wir eh schon angesprochen, ist ein wichtiges Thema, also das Futter.
Wir haben eben sehr viele Betriebe, die natürlich jetzt auch speziell in den Sommermonaten, also im Winter kann es auch ein Problem sein, aber der Sommer ist eben noch kritischer.
Nacherwärmung.
Dass ich dann Nacherwärmungen habe, natürlich, dass ich die Futterreste am Futtertisch sich schneller umsetzen. Da ist einmal wichtig, dass der Futtertisch gut reinigbar ist, dass ich täglich frisches Futter vorlege, auch bei Mischwagen, nicht auf Vorrat. Wenn ich wirklich Probleme haben sollte, dass ich auch konservierende Säuren einsetzt, zum Beispiel Mischwang drinnen, dass der Vorschub passt, also die ganze Futterkonservierung passt, weil die Tiere eben ansonsten, wenn das langfristig gefüttert wird, sicherlich Probleme mit der Fruchtbarkeit haben. Erster Indikator, meistens, wenn das Futter keine gute Qualität hat, kann der Kot, aber auch die Altergesundheit sein. Also, dass die Zellzahl dann ansteigt, herdenmäßig, wenn die Futterhygiene nicht passt, Leistung etwas geringer wird, weil die Tiere weniger fressen und vielleicht erst 2-3 Monate später haben ihr Problem mit der Fruchtbarkeit.
Mhm. Stress?
Ja, Stress ist sicher der Hitzestress, der direkt auf die Fruchtbarkeit wirkt, also der physiologisch auf die Fruchtbarkeit wirkt, weil wenn die Kuh, sagen wir mal, am späten Nachmittag, August, bei 32 Grad Außentemperatur, hoher Luftfeuchtigkeit im Stall belegt wird, soll, dann wird sie wahrscheinlich höhere Körpertemperatur haben. Das kann durchaus in Nähe von 40 Grad gehen. Das alleine kann schon mal die Eizelle belasten und schädigen. Aber auch das Sperma ist natürlich nicht so hitzeresistent und hat auch vielleicht eine geringere Qualität. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite fressen die Tiere weniger, wenn sie Hitzestress haben. Und dann sind wir wieder mit der Energieversorgung. Und natürlich, sage ich mal, in der Hierarchie der Versorgung ist es immer wichtig, dass die Tiere Milch geben. Und dann erst die weitere kommt die wieder Trächtigkeit. Und natürlich kann dann die weitere Trächtigkeit leiden, wenn die Energieversorgung nicht passt.
Ja. Wie wichtig ist der Faktor Mensch im System? Ich sage jetzt da einerseits Fruchtbarkeitsprobleme, die gar kein Fruchtbarkeitsproblem sind, eher ein Beobachtungsproblem könnte es geben. Oder auch Besamungszeitpunkt vielleicht sogar falsch. Faktor Mensch.
Ja, ganze Fruchtbarkeitsmanagement, bin jetzt nicht so der Experte, aber natürlich stimmt's. Also wenn ein Betrieb, und genommen nur zu den Hauptfütterungszeiten, seine Tiere beobachtet, Nebenerwerb, Waldarbeit etc., dann wird es sicher schwieriger sein, den Optim oder alle Tiere zu erkennen, die brünstig sind. Man weiß ja, bei zweimaligen Stallbesuch erwische ich vielleicht nur, keine Ahnung, 40-50% der brünstigen Tiere, und wenn ich das durchgehend mache oder vielleicht eine Kamera im Stall habe
oder Sensoren
habe, erwische ich vielleicht 80-90% der Tiere, die brünstig sind. Und da habe ich natürlich einen größeren Erfolg. Aber natürlich, der Landwirt ist genauso wichtig wie natürlich jetzt Futterqualität. Das ist, ob das der Belegezeitpunkt ist, ob das die Tierbeobachtung ist, ob das vielleicht eine gewisse Dokumentation ist, dass man aus vergangenen Fehlern die Rückschlüsse ziehen kann, ob ich die LKV-Daten richtig interpretiere. Da gibt es viele Möglichkeiten, um das Fütterungsmanagement zu verbessern. Und da kommt immer mein Spruch, den ich immer dazu sage, auf Dauer hat nur der Tüchtige das Glück. Also Fruchtbarkeit muss man es erst verdienen. Es wird jeder Betrieb, ist er noch so gut, immer wieder ein Jahr haben, wo er Einbrüche hat. Aber langfristig gesehen haben die tüchtigen Betriebe das Glück.
Das war eigentlich jetzt ein sehr guter Schlusssatz. Auf Dauer haben die Tüchtigen das Glück.
Ja, richtig.
Das gilt nicht nur in der Fruchtbarkeit, sondern im ganzen Leben eigentlich, aber da besonders, weil sehr viele Stellschrauben, es gibt nicht die eine Schraube, an der ich drehen muss.
Richtig.
Das heißt, die muss dranbleiben und die muss bei den richtigen Dingen dranbleiben.
Fütterung auf Fruchtbarkeit ist, möglichst Fehler zu vermeiden. Und nicht unbedingt, dass man jetzt den Kübel da lässt und dann ist die Sache erledigt. Das ist leider nicht der Fall.
Ja, Karl, danke vielmals, dass du Zeit gehabt hast, bei uns im Podcast dabei zu sein. Du hast uns keinen Kübel mitgebracht, du hast uns sehr viele wertvolle Ideen mitgebracht und dafür sagen wir dir danke. Wir wünschen dir weiterhin alles Gute in deiner Arbeit. Und bei Ihnen zu Hause bedanke ich mich fürs Dabeisein, fürs Zuhören. Bitte schauen Sie bei Agrarseins Wissen kompakt hinein. Wir haben sehr viele wertvolle Podcasts für Sie bereits aufgenommen. Sie sind immer aktuell. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören in Raumberg-Gumpenstein und danke, Karl.
Bitte gerne.
Raumberg-Gumpenstein.